Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Heute habe ich mal ein etwas anderes Format, nämlich gibt es dieses Mal ein Interview, nämlich mit Thomas Käsbohrer. Ich bin vor circa 10 Jahren auf ihn aufmerksam geworden und zwar über Facebook bzw. sein Blog, wo er regelmäßig Artikel über seine Segelfahrt durch Griechenland gepostet hat. Den Link dazu habt ihr auch unten in den Shownotes drinnen. Und so bin ich dann über eine Facebook-Gruppe mit ihm in Kontakt gekommen. Und zwar haben sie damals ein Community-Buch organisiert namens Gewittersegeln, das eben im Millemari Verlag veröffentlicht worden ist. Und da habe ich damals auch einen Artikel beigesteuert. Und etwas später hat es dann ein zweites Buch gegeben, das sich genannt hat Sturm. Und auch dort habe ich einen Artikel dann drin. Und so bin ich seither eigentlich immer wieder mit ihm bzw. mit der Susanne vom Verlag in Kontakt. Und ja, wir treffen uns immer wieder und da haben wir uns auf der letzten Bootsmesse im Jahr 2023 getroffen und besprochen bzw. beschlossen, ein Interview einmal aufzunehmen für meinen Podcast. Das Ganze ist mittlerweile über ein Jahr her, also das war Ende März 2023 und ich habe damals gedacht, also das war eben bevor ich da zu meiner Segelfahrt in die hohen Breiten aufgebrochen bin, habe ich eben gedacht, ja, ich werde das dann einfach während der Fahrt oder im Laufe der Zeit während der Fahrt irgendwann fertig machen. Ja, der Plan ist aber nicht ganz aufgegangen und irgendwie habe ich feststellen müssen, dass man beim Solo-Non-Stop-Segeln irgendwie rund um die Uhr beschäftigt ist und irgendwie habe ich da keine Zeit und keine Muße gefunden, das Interview fertig zu machen. Ich habe letztes Jahr im April dann auch noch ein zweites Interview mit jemandem anderen aufgenommen, aber dafür gibt es dann auch noch eine eigene Folge, die ebenfalls noch auf meiner Festplatte herumkugelt, beziehungsweise das Interview dazu. Und da werde ich dann eben auch noch eine weitere Episode machen. Ja, im heutigen Podcast geht es um das Thema Langfahrt. Und das ist ein Thema, von dem natürlich sehr viele träumen. Und da stellt sich immer die Frage, naja, was braucht man denn alles dafür? Und einerseits braucht man dafür natürlich ein Boot. Das ist irgendwie klar und ganz offensichtlich. Und auch diese Frage, die Frage zum, unter Anführungszeichen, zum richtigen Boot, kommt natürlich auch immer wieder. Und habe ich erst jetzt wieder am vergangenen Wochenende bei einem Kurs diskutiert mit den Teilnehmern. Aber das werde ich ebenfalls in einer ganz eigenen Episode mal behandeln, da doch immer wieder dieselben Fragen kommen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die Antwort auf alle diese Fragen, was das richtige Boot ist, beantworten kann. Aber ich habe mir ja selbst, wie ihr wisst, ein Boot vor ein paar Jahren gekauft und um eben diese Fahrt letztes Jahr zu machen und dann auch noch weitere Fahrten in Zukunft hoffentlich. Ja, aber das Boot ist nur eine Sache, es geht natürlich dann noch um viel mehr, es ist nämlich gar nicht so einfach. Unsere Welt ist ja irgendwie auf Sklavendienst ausgerichtet, den wir alle oder die meisten davon irgendwie regelmäßig verrichten müssen, um zu überleben. Und wenn man sich da jetzt ausnehmen will für eine Zeit lang, dann ist es irgendwie gar nicht so einfach. Und spätestens wenn man beginnt, sich mit dem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen, wird man feststellen, aha, ja, das ist irgendwie doch gar nicht so easy, dass man da einfach jetzt so auf lustig drauf losfährt. Ja, und Thomas und ich philosophieren in diesem Interview eben genau darüber, was es eigentlich bedeutet, längere Zeit. Das heißt, wenn es schon ein paar Monate sind, ist das schon lang genug, wenn man sich also längere Zeit da ausnehmen will und segeln gehen möchte. Und das ist ein relativ langes Gespräch, das wir da geführt haben und da will ich jetzt gar nicht so viel quatschen davor. Leider habe ich irgendwo auch in diesem ganzen Übersiedelungschaos und Reisechaos und so weiter der letzten eben seit April oder Mai letzten Jahres, irgendwie den Originalmitschnitt verloren und habe das Ganze jetzt aus einem Backup von der Videosession herausgenommen oder herausnehmen müssen. Also verzeiht mir bitte dieses Mal die nicht ganz perfekte Tonaufzeichnung. Ich habe mich aber sehr bemüht, das Ganze abzucyclen, so gut es halt geht. Und ja, also hört selbst, was es dazu zu sagen gibt.
Es freut mich, dass wir Zeit gefunden haben einmal oder dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview oder dass wir uns überhaupt einmal so ein bisschen unterhalten. Wir haben uns ja auf den Messen immer wieder kurz getroffen.
Ja, genau.
Und bei der Gelegenheit, glaube ich, könnten wir da über 1000 verschiedene Dinge diskutieren, weil ich ja auch euren Podcast verfolge, Leben ist mehr.
Segeln ist mehr.
Segeln ist mehr, ja, genau.
Segeln ist mehr. Gleichbedeutend.
Und bei den Überlegungen jetzt, was dich betrifft und auch was mein Projekt jetzt betrifft, bin ich eben zu dieser Frage oder zu diesem Problem, was immer wieder bei verschiedenen, wenn man mit vielen Menschen spricht, generell immer wieder durchscheint, ist sozusagen, dass eine Sache ist, eine Woche segeln zu gehen oder 2 Wochen irgendwo Urlaub zu machen oder so, das ist immer eines, aber dann tatsächlich eine echte Segelreise zu unternehmen, die über viele Wochen und Monate hinweg geht, ist schon eine ganz andere Baustelle, weil das eben, ja, es ist eine Veränderung des Lebens und nicht ein Urlaub, den man macht, 2 Wochen, den jeder unterbringen kann.
Ja.
Ja, und du hast in deinem, in einem der Podcasts erwähnt, ich habe leider vergessen, welches Thema das war, aber in irgendeinem von deinem Podcast hast du erwähnt, ja, du warst sozusagen im Verlag, bist da sozusagen untergegangen in Arbeit und so weiter und hast dann irgendwann plötzlich beschlossen, so, mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt segeln und bist dann losgefahren. Zuerst mal mit dem Auto von München weg, vermutlich.
Ja.
Ja. Genau. Wie ist es dazu gekommen? So eine Entscheidung ist ja eine doch massive Entscheidung, wo man halt, ja.
Ja. Naja, es war nicht meine Entscheidung. Also ich bin schlicht und einfach nach 22 Jahren Geschäftsführer und Verlagsleiter in einem 7-Minuten-Gespräch abberufen worden. Nicht ganz überraschend, aber es war ein größerer Konzernverlag, in dem ich gearbeitet habe. Und da habe ich eigentlich von Anfang an eigentlich immer schon damit gerechnet, dass das mal scheppern kann, weil ich mich mit dem Gesellschafter auch nie so richtig tadellos verstanden habe. Gesellschafter sind eine eigene Spezies von Menschen, investieren Kapital, um das gewinnbringend zu mehren. Und das klappt manchmal ganz gut für den, der damit beauftragt ist, wie mich. Und manchmal klappt es halt nicht gut. Es gibt gute und schlechte Zeiten, das weiß man. Aber dann dauern halt manchmal so gerade so Strategiewechsel ein bisschen länger. Und da haben wir uns dann einfach auseinandergelebt. Und ja, plötzlich sagt er halt, naja gut, jetzt bist mit heutigem Tag eigentlich nicht mehr in der Firma. Und ich habe dann das klingt alles jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich erzähle es gern, weil ich dann wirklich so, was bleibt denn so von 22 Jahren? Und da habe ich so meinen Schreibtisch leergeräumt, habe alles, was da drin war, in 2 Tüten gestopft, also alles, was ich so da noch hatte und bin dann eben heimgefahren. Und dann hat meine Frau mich gefragt, was passt jetzt vor, was willst du jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich habe ich jetzt seit ungefähr, ja, fast 2014 war das, seit 16 Jahren vor, mal ein halbes Jahr segeln zu gehen, also nicht nur die 2 Monate immer da rumzufahren und dann 2 Wochen rumzufahren und dann einfach wieder schnell zurück zu müssen, sondern ich habe dann gesagt, nee, mein Traum ist relativ bald entstanden, dass ich einfach mal länger segeln gehen will, ein halbes Jahr, und nicht umkehren will, nur weil jetzt irgendein Schreibtisch wartet oder irgendwas ist. Ja. So. Das war also mal so der Hintergrund. Wenn du jetzt fragst, kann man das denn spontan machen? Ich glaube, das war ja auch eine deiner Fragen, die du da heute Morgen mir zugemailt hast. Dann würde ich schon eher sagen, das ist eine Charaktersache oder eine Temperamentsache. Also es gibt ja Leute, die sind so schnell entschlossen, die schlendern am Hafen entlang, die kaufen sich irgendein Boot und sagen, so, jetzt gehe ich segeln. Das soll es geben. Ich gehöre da nicht dazu. Also ich bereite mich schon ganz gern, ganz gut auf Dinge vor. Und insofern ist mein Blickwinkel da eingeschränkt, weil ich vor allem auch glaube, wenn man also diesen Schritt macht und sagt, man macht das jetzt sehr spontan und Segeln ist also toll und eigentlich weiß ich gar nicht, wie es geht. Also von Wilfried Erdmann gibt es ja immer diese Mär, dass der in einem spanischen Hafen stand, irgendwo ein Holzboot gekauft hat und dann hat er einfach losgefahren ist. Und daraus sind mehrere Weltumsegelungen geworden. Aber ob das also so geht, das ist ja eher so ein jugendlich unbeschwertes, oh, ich habe Zeit, ich habe eigentlich nichts vor, ich mache das jetzt einfach. Die meisten von uns, die hängen ja richtig irgendwo dick drin, die haben ihre Verpflichtungen, die haben genauso wie du jetzt gerade, der die Finger auf die Lippen legt, da gibt es Kinder. Also das ist ja alles nicht so einfach zu machen. Und allen, die sich also jetzt da schnell dafür begeistern und eigentlich schnell erwärmen und sagen, ja, das würde ich jetzt eigentlich, mir stinkt zu, ich will jetzt da mal segeln gehen und ich will jetzt da mal ein Vierteljahr weggehen, würde ich also schon raten, das gründlicher zu planen. Zu planen in dem Sinn, wovor laufe ich eigentlich weg? Manchmal ist es eine Beziehung, die nicht hinhaut, manchmal ein Job, der nicht passt. Aber so befreiend und verlockend dieser Gedanke eben immer ist, also zu fliehen und das alles hinter sich zu lassen. Die alten Mönche gaben den Novizen immer einen Rat, wenn sie neu ins Kloster kamen und da ihr Gelübde ablegten. Und das gilt auch für Segeln oder für so extreme Sachen. Was immer du dort suchst, da draußen wird es dich einholen. Ja, also was immer du gerade über Bord wirfst, das will ja auch irgendwie bewältigt sein oder irgendwie überdacht sein. Ja, es ist also nicht auf, ja. Es ist also nicht so, dass man auf ein Boot geht und dann fängt das neue Leben an, sondern ich habe manchmal, wenn ich so in schwierigen Situationen war, hat mich das dann schon sehr, das, wovor ich weglaufen wollte, hat mich dann schon sehr eingeholt. Muss man so ganz klar wissen.
Ich kann das nur unterstreichen, dass man sich, dass man vor sich selbst nicht weglaufen kann oder vor etwas, was einen im Leben sozusagen beschäftigt eigentlich. Ja. Vorgesehen müsste man eigentlich mit einem Ziel auf die Reise gehen und das Ziel darf nicht sein, ich verstecke mich vor dem, was in der Vergangenheit liegt oder so sozusagen. Ja. Oder das Ziel kann sein, ich will das bewältigen, ja, könnte ein Ziel sein. Ja.
Ja, ja.
Aber ich bin selber auch schon davon überzeugt, dass man kann nicht weglaufen. Und es ist egal, ob ich da jetzt auf eine Segelreise gehe oder von mir irgendwo am Berg Athos in einem Kloster ein Jahr lang verbringe oder so. Ich
habe eine ehemalige Freundin, die ist während Corona, hat die gesagt, ich gehe jetzt nach Brasilien. War zwar nie davor dort, aber das kann man, solche abrupten Dinge passen für manche Menschen, aber man sollte sich schon sehr gut selber einschätzen können und selber sehr gut kennen, um zu wissen, kann man das. Also selbst bei mir war es so, dass ich diese erste Reise, die begann ich dann irgendwie 4 Wochen nach meiner plötzlichen Abberufung. Ich hatte mein Schiff fertig im Hafen liegen. Wie gesagt, ich hab mich seit 16 Jahren darauf vorbereitet, das zu machen. Aber trotzdem war es dann so, dass mich, weil das ja in meinem Lebensplan nicht vorkam, dass ich plötzlich jetzt abberufen werde, mir nichts, dir nichts, ich habe nie goldene Löffel geklaut oder irgendwas gemacht, das kam nicht vor und das nagt dann schon irgendwie, auch während der Reise immer. Aber trotzdem war diese Reise für mich eine Befreiung. Mhm. Und da kommt es eigentlich jetzt zum zweiten Punkt, der mir wichtig ist oder den ich mir so für unser Gespräch notiert habe, Bernhard. Es ist ja immer so, dass man, wenn man etwas 22 Jahre lang macht, dann hat man, gelegentlich hängt es einem zum Hals raus, aber es ist schon auch ein Rhythmus, den ein Leben vorgibt, in dem man sich bewegt und der in 22 Jahren ein manchmal zu enger Schuh geworden ist, aber immerhin ein Schuh, in dem man 22 Jahre eben durchs Leben gelaufen ist. Ja? Also die Frage ist schon auch, was gebe ich da jetzt auf und was lasse ich zurück? Und deswegen habe ich eigentlich oft auch Leuten, die sagten, ja, eigentlich will ich jetzt loslegen, aber ich weiß eigentlich nicht, ob ich es mich traue und ich habe nur einen Schein oder so. Vergesst mal einfach alles, was ihr an Scheinen und an Vorauswissen habt. Die Segelei, die lebt nicht von Scheinen, sondern davon, dass man Erfahrungen macht. Und Erfahrungen macht man, indem man Fehler macht. Also raus mit euch, raus aus dem Hafen. Die Scheine, also ich würde nicht ohne SPF See fahren, aber also ob man jetzt da irgendwie wirklich 3 Jahre noch den Jahr
eigentlich, kann, ja.
Ich bin da ein, wie ich auch in meinem letzten Podcast mit dem Ümit zusammen diskutiert habe, ich bin da kein Freund von Scheinen. weil Scheine sind gut, wenn einem im Winter langweilig ist und man will sich mit seinem liebsten Hobby beschäftigen. Aber Scheine zu machen, um zu glauben, man würde dadurch segeln lernen, ist ein vollkommener Humbug. Ja. Scheine sind gesetzliche Voraussetzungen, aber es ist wie im Straßenverkehr. Also kapieren, was es bedeutet, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, das kann ich im Schein lernen, aber wie sich das anfühlt, wenn ich da einfach so einen Strafzettel kriege, ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Dann habe ich es halt kapiert. Und so ist es mir auch. Man macht Fehler und man kriegt einfach die Quittung dafür. Und man lernt das da draußen. Also die Scheine sind nicht das Problem, aber etwas anderes ist das Problem. Also man träumt ja dann immer davon, von diesen weiten Horizonten und von diesem tiefen Blau. Und das tue ich heute noch, aber das ist ja nicht alles wunderbar, ja. Im Mittelmeer, so im August, wenn Scirocco ist und die Luft ist feuchtwarm und dir klebt das Hemd am Körper und du hast einen Sonnenbrand und du weißt, du musst jetzt irgendwo im nächsten Laden, der vielleicht 1,5 Kilometer entfernt ist, musst du dir jetzt ein paar Sixpacks Wasser zum Boot schleppen. Ja, das ist immer eine gute Übung. Also sich vorzustellen, was ist das Schöne, was ich mir davon erhoffe? Was sind die guten Momente, die ich erleben werde? Aber sich auch zu visualisieren, was sind eigentlich die blöden Momente daran? Die, die ich gar nicht mag. Ja, Ärger mit dem Hafenmeister, laute Bootsnachbarn, die Mühsal, sich selber zu versorgen. Und was weiß ich, wie oft bin ich durch einen Ort gelatscht, um meine Wäsche zu waschen. Und die nächste Waschmaschine stand halt 3 Kilometer irgendwo im anderen Vorort irgendwo. Also schon alles auch ein sehr, sehr ursprüngliches Leben, aber ich habe es immer gemocht. Aber man muss halt für sich selber mal rausfinden, ist es mein Leben? Oder einfach so, den kennst du sicher, den Spruch, den man oft von Frauen hört auf dem Segelboot. Müssen wir jetzt eigentlich gerade so schräg segeln? Also es ist, also für jemanden, der es macht, der denkt nicht drüber nach, ob ich jetzt schräg segle. Es hat halt gerade Wind, ja. Ohai. Wie schön, ja. Aber es gibt für jemanden, der da ganz neu reinkommt, da warne ich immer so ein bisschen vor der Euphorie und sage, ja, wie sieht es mit Seekrankheit aus? Wie sieht es aus mit, wie gefällt dir das? Einfach, wenn das Boot schräg ist und wenn die Welt verschwimmt. Also ich sage das jetzt nicht chauvinistisch, dass das von Frauen kommt, sondern ich bin zutiefst nach vielen Jahren Segeln überzeugt, dass zwischen den Geschlechtern ist oft zum Beispiel in der Raumwahrnehmung oder in so Längenabschätzung beim Autofahren oder bei Gleichgewichtsempfindungen, dass es einfach Menschen dann häufiger so ein Ungleichgewicht irgendwie als störender empfinden, als das irgendwie so Mannsbilder machen, die halt irgendwie da gar nicht mehr drüber nachdenken. Also da ist vieles dabei, worin man sich eigentlich reinversetzen sollte. Vielleicht, wie gesagt, die impulsiven Menschen werden jetzt sagen, was für ein Schmarrn. Aber es war schon gut. Ich habe mich über Jahre da reinversetzt und mir vorgestellt, ich habe meine Umwelt wirklich über, ich glaube, mehr als ein Jahrzehnt genervt. Darf man das einfach machen und einfach mal ein halbes Jahr segeln gehen? Also ich war da nicht leichtfertig. Ich habe mich da wirklich gequält mit der Frage, weil ich ja auch einen Job mochte.
Ich glaube, das ist aber was Wichtiges, dass man sich genau mit solchen Fragen und so weiter auseinandersetzt, wenn man so eine Reise angehen will. Also, und ich glaube, dass bei den meisten, bei mir auch, das ist nicht was, das fällt einem ein und macht man dann. Wie du eingangs gesagt hast, es gibt bestimmt ein paar wenige, die das genauso machen. Die gehen dann spazieren, kaufen sich ein Boot und fahren los, aber das ist sicher der kleinste Prozentsatz, auch weil das ja, man hängt ja im Leben drinnen, ja, also zum einen ist es ja eine finanzielle Sache auch, das darf man nicht leugnen, ja, also es kostet ja was, ja, und das andere ist, dass die meisten Menschen ja eben, wie du es auch gesagt hast, in einem gewissen Rad verankert sind, ja, mit Familie, mit Job, mit anderen Angehörigen, Frau, Freunden und, da hängen ja 1000 Sachen dran. Ja, Wohnung, Haus und, das sind ja 1000 Sachen, die man bedenken muss, die kann man ja gar nicht so einfach abdrehen. Ja. Und vor allem muss man sich vorher überlegen, ob ich dieses Leben auf dem Boot dann, also auch wenn es nur ein halbes Jahr ist, sage ich mal, aber das ist lang genug, dass es sozusagen organisatorisch schwierig wird, ja. Und sollte man sich eben überlegen, kann ich dieses Leben tatsächlich mit solchen Gedanken, will ich das so, ja, weil eben die Hürden so, die kleinsten Dinge, wie du es jetzt gesagt hast, ich habe auf das noch gar nicht gedacht, aber Wäsche waschen da, dort und so weiter, so simple Dinge sind am Boot dann einfach, so Grundbedürfnisse, einfach sehr einfach, also anders als man es daheim hat, wo man Waschmaschine und Dusche und alles da, super, und man denkt nicht drüber nach, dass warmes Wasser da ist.
Also das sind alles Fragen, die einen dann doch wieder sehr, also am Anfang merkt man das nicht, aber mittlerweile weiß ich einfach, wenn ich also über eine Ländergrenze hinweg segle, dann habe ich einfach automatisch mindestens einen Organisationstag da drin. Warum? Also ich brauche eine neue Internetverbindung. Also klar, ich habe mein Handynetz, das ist übergreifend, aber ich habe zur Redundanz ja immer eine Länderkarte, weil die sind meistens auch günstiger. Bist du da jetzt irgendwo in Korfu, in irgendeinem Vorort, da den richtigen Telefonladen gefunden hast und dich da in die Schlange einreißt, auch ein Telefonladen in Korfu ist, fühlt sich am Ende des Tages nicht anders an als der Telekomladen in Wanne-Eickel oder Kirchheim-Tech. Da stehen eine Menge Leute vor einem. Ja. Und das, ich weiß einfach aus Erfahrung, ob in Cagliari oder in Kalamata, du stehst da einfach eine Weile. Ja, und bist halt am Organisieren und musst halt alles so organisieren. Du brauchst deine Papiere, du brauchst dein Deckbar. Also du schlägst dich ganz rudimentär wieder mit irgendwelchen Dingen des täglichen Lebens herum. Genauso natürlich andererseits, also eine Frage, die immer wichtig ist. Ich habe zusammen mit einer Geschäftspartnerin einen kleinen Verlag, den ich auch vom Boot aus betreibe, weil ich auf dem Boot recherchiere und schreibe. Aber die Frage ist schon immer, wenn ich weg bin, habe ich denn jemand, der meinen Briefkasten leert? Da kann ja irgendwann ein Einschreiben drin liegen, ja, dass meine Krankenkasse mich rausschmeißt. Oder, also abstruses Beispiel jetzt, das ist eher unwahrscheinlich.
Ja, aber
die Post hat sich ja insofern geändert, als im Moment eigentlich eher, also früher hat man mal schöne Briefe von irgendeinem Freund gekriegt, das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall, sondern entweder ist es eine blöde Werbung oder ist es das Finanzamt, was schreibt. Es sind immer Terminsachen, die da daherkommen oder die Versicherung will irgendwas oder also was auch immer, es gibt da immer irgendwas, was man also irgendwie kann ich einfach so schnell abhauen jetzt, ja. Also das sind schon ein paar Dinge zu berücksichtigen. Selbst wenn ich im Vorteil bin, dass ich kein Haus mit Garten, sondern eine Wohnung habe, wo ich ganz schnell einen Schlüssel rumdrehe und sage, so, ich bin dann mal weg, ja. Das geht schon. Aber das sind alles solche Dinge, ja, die man bedenken muss.
Das ist eins von den schwierigen Sachen, die mich eben auch beschäftigen jetzt. Und das sind Dinge, die man bei 2-3 Wochen Urlaub nicht bedenken muss. Ja, die sind kein Thema. Ja, das so ja, dringend ist in der Regel nichts, dass man nicht 2 Wochen oder 3 Wochen von mir auf Urlaub fahren kann.
Ja. Ja. Gehen wir doch mal in einen Dialog. Wie lange willst du denn unterwegs sein oder überlegst?
Naja, ich habe jetzt eigentlich 7 Monate habe ich jetzt einmal vor. Ja, also wobei eigentlich habe ich ein halbes Jahr geplant und ich habe 1 Monat jetzt, damit ich ein bisschen mehr Reserve habe.
Willst du allein fahren oder mit Familie?
Nein, ich fahre im Prinzip fahre ich alleine. Das ist der Plan. Und ich werde Leute mitnehmen, wenn sie mitfahren wollen. Geplanterweise aber jetzt nicht. Mhm. Abgesehen davon, weil du sagst Familie, ja. Im Sommer dann werden vermutlich meine Kinder und so weiter, das werden wir dann aber ausmachen. Also die großen Kinder, die kommen dann dazu. Irgendwie, das ist aber noch offen. Ja. Aber im Prinzip fahre ich alleine weg und ja, das ist der Plan. Genau, eben dieses halbe Jahr. Und das ist so lange, dass es eben organisatorisch massiv anspruchsvoll ist, das auf die Reihe zu bringen. Und bei mir ist es auch so, weil du gesagt hast, ja, das ist seit Jahrzehnten das im Hinterkopf gehabt. Also mir ist das auch nicht erst jetzt eingefallen, sondern in Wahrheit auch schon seit Jahren. Ich weiß nicht, ob ich sogar Jahrzehnte sagen kann, aber seit Jahren auf jeden Fall habe ich das eigentlich vor. Und das war jetzt dann auch ein externer Trigger, sage ich mal. Nicht beruflich im privaten Umfeld, aber ein externer, massiver Trigger, der mich jetzt letztendlich zu dieser Entscheidung bewogen hat, es auch zu tun und nicht nur davon zu träumen.
Jetzt weiß ich aber, dass du Segler bist, ja, und du bist erfahren. Wir haben ja schon, du hast da in meinem Buch Gewittersegeln mitgearbeitet, übrigens mein allererstes Buch, wofür ich sehr dankbar war damals, für jeden, der da seine Beiträge und seine Erfahrungen zum Thema Gewitter als Segler beigesteuert hat. Aber du bist ja jetzt jemand, der hat ja schon alle Erfahrungen, ja, beim Segeln, behaupte ich mal so. Man hat nie alle Erfahrungen.
Ja, aber nein, hat man nicht, ja, genau.
Du weißt schon, was auf dich zukommt. Du weißt, wie es sich anfühlt, Sixpacks durch die Hitze zu schleppen. Du weißt, wie es ist, wenn der dritte Hafenmeister sagt, ich habe keinen Platz für euch und das Unwetter zieht trotzdem auf. Du weißt, du kennst all die Unnehmlichkeiten, eine Nacht im Schwell, eine Nacht im Lärm in irgendeiner Bucht, wo halt irgendeiner wieder sich für 150 ja. Euro so eine dezibelstarke Anlage hinstellt und das Boot zum Wummern bringt und es sich anfühlt, als wärst du in einer Lautsprecherbox mittendrin. Also ja, es sind ja so Dinge, die man sich, klar, man haut sich da eine Nacht um die Ohren und ist am nächsten Tag halt nicht ausgeruht und muss auch immer überlegen, wenn da eine schwierige Situation ist, wie bin ich in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, wenn ich mir da so die Nacht um die Ohren schlage, ja. Gerade wenn du allein unterwegs bist. Also man muss sich schon ein bisschen kennen. Wie gesagt, wenn man 18 ist oder wenn man 20 ist, glaube ich, würde ich einfach reinhupfen, weil das, da machst du sowas. Aber wenn du eben ein älteres Semester bist, also hängt einfach ein Haufen an dir und dann musst du halt schon überlegen, okay, was mache ich jetzt mit den Dingen? Ich würde es, nochmal eine Abkürzung zu gehen, weil für mich war es damals eine ungeheure Befreiung und ich kann wirklich sagen, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe nämlich wirklich gerade mit diesem mit dieser beruflichen Sache, ich habe mir wirklich, und das konnte ich, weil ich mich über 16 Jahre auf diesen Moment vorbereitet habe, dass ich mal ein halbes Jahr segeln gehe, ich habe mir wirklich als eiserne Regel vorgenommen, ich denke nicht über meine berufliche Zukunft nach. Ich mache das nicht. Ich gebe mir jetzt wirklich 6 Monate Auszeit und ich denke nicht drüber nach. Das fällt einem schon scheiß schwer. Das muss man sagen. Weil wir sind ja alle Menschen, die irgendwo eine Sicherheit wollen oder eine Sicherheit haben. Aber ich habe gesagt, nein, ich nutze dieses halbe Jahr jetzt. Und das ist eigentlich eine gute Übung, wenn diese Frage hochkommt, was mache ich denn jetzt eigentlich demnächst, zu sagen, hey, du hast dir gesagt, du denkst nicht drüber nach, du lässt es. Und wenn es nur, was weiß ich, 4 Wochen sind oder 6 Wochen oder 8 Wochen, aber einfach mal ausnüchtern oder wie man bei einem atomaren Brennstab sagt, ab ins Abklingbecken und einfach 2 Jahre, nachdem der Brennstab jetzt gebrannt ist, für seinen Job, wir alle machen das ja mit vollem Einsatz, also dann mal wirklich sagen, okay, nein, ich gebe mir da jetzt auch eine innere Auszeit von dem Druck, etwas wissen zu müssen. Die Schwierigkeit ist bei dem Verfahren natürlich, also um es so zu machen, ich habe mich da sehr darauf vorbereitet und habe auch, als ich für mich selber beschlossen habe, ich gehe segeln, habe ich auch finanziell mein Leben sehr umgekrempelt. Und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt, weil ich gesagt habe, das kann möglicherweise mein Leben verändern. Wenn ich da jetzt unterwegs bin, es ist gut möglich, dass ich nach einem halben Jahr zurückkomme und sage, naja, 3 Monate war es gut und 3 Monate war es blöd. Eigentlich hätte ich nach 3 Monaten abbrechen können. Es kann aber auch sein, dass ich zurückkam, so wie es dann tatsächlich der Fall war. Ich stehe nach 6 Monaten meiner Frau gegenüber und die fragt mich, sag mal, ist es jetzt erledigt? Und ich gucke meine Frau an und sage, ich glaube, jetzt geht's erst los. Ja, weil du einfach merkst, es ist die richtige Sache deines Lebens. Es ist einfach das Richtige. Ja, und
wenn ich da kurz einhaken darf, dass ich es nicht vergesse. Das eine war ein guter Tipp. Danke für das mit dem sich Pause nehmen, weil das ist natürlich eine Frage, die mich auch schon beschäftigt hat. Also es zerfrisst mich jetzt nicht. Aber ich habe schon daran gedacht, mit dem, was ist nachher dann? Das kommt natürlich. Ja. Und ja. Also, wie gesagt, ich mache mir jetzt noch keine Kopfschmerzen darüber und so weiter, aber es ist natürlich ein Gedanke, der da ist. Und sich tatsächlich ein bisschen Luft zu nehmen und sagen, okay, ich denke jetzt eine Zeit mal drüber nicht drauf, ist, glaube ich, einmal ein guter Tipp, um sozusagen wegzukommen. Was ich aber jetzt sagen wollte, ist, weil du gesagt hast, deine Frau hat dann gesagt, naja, ist es jetzt vorbei oder nicht? Ja. Das heißt, du hast ja sozusagen diesen externen Trigger gehabt in der Firma, wo sie gemeint haben, so, ja, es war schön, unsere Zusammenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Das war also sozusagen der externe Auslöser, der dafür gesorgt hat, so, jetzt jetzt setze ich mein Projekt auch tatsächlich um. Du hast aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass du das jetzt wie viele Jahre auch immer weitermachst, sondern es war wirklich konkret, glaube ich, dieses halbe Jahr mache ich jetzt mal und dann schauen wir, was passiert.
Ja, genau. Naja, also schauen, was passiert, das muss man ein bisschen anders formulieren. Also wenn ich sage, ich habe mein Leben finanziell umgekrempelt, dann habe ich mich so darauf vorbereitet, dass ich gesagt habe, okay, ich formuliere das jetzt mal so, wie ich es getan habe. Ob das für jeden der richtige Weg ist, ist wieder was anderes und ob man es auch so schafft. Aber ich habe mich wirklich eigentlich fast, 15 Jahre darauf vorbereitet, dass ich gesagt habe, erstens, ich will während der Reise nicht arbeiten müssen, sondern ich will wirklich mal Pause machen, weil ich hart gearbeitet hatte. Ja, also das war Management, Personalführung, Umsatzverantwortung, Ergebnisverantwortung, alles geboten. Und ich habe gesagt, jetzt, wenn ich segeln gehe, dann will ich mich nicht mit dem Job rumschlagen. Das Zweite ist, ich habe mir auch gesagt, wenn ich segeln gehe, weiß ich eigentlich nicht, in welcher Stimmung, mentalen Verfassung, Beschlusslage ich wieder zurückkomme. Und ich möchte jetzt nicht plötzlich da sitzen und merken, mein Geld geht so aus und ich muss jetzt wieder in irgendeine Mühle rein, die vielleicht nicht die meine ist, sondern ich möchte eigentlich wirklich, ich weiß ja nicht, ob ich dann schon weiß, was ich machen will, ich möchte also mindestens ein weiteres halbes Jahr mit kleinem Budget eine Grundabsicherung haben, sodass ich also nicht im Hafen bin, die Leinen fest sind, zurück bin und das Leben kommt mir enger und viel enger vor als da draußen auf See. Und jetzt muss ich auch noch sagen, ja, jetzt muss ich halt irgendwie da irgendeinen Job ergattern, dass es nicht anders geht. Also wenn mein Ding war damals, ich will da schon die Luft haben und nicht sagen, okay, ich muss jetzt sofort wieder irgendwo rein und mir muss jetzt auf Teufel komm raus was einfallen, weil sonst steht mir das Wasser bis zum Hals. Ja. Diese Themen, die kann man immer regulieren oder regeln, entweder auf der Ausgabenseite, indem man sagt, okay, ich schaue, dass ich irgendwie, wenn ich allein lebe, meine Ausgaben runterbringe irgendwie. Das redet sich jetzt leicht, aber es gibt halt einfach Dinge, die kosten einen Haufen Geld. Ich war zum Beispiel jetzt, seit ich zurück bin, also meine Frau sagte immer, du hast immer ein tolles Auto gefahren und hattest auch oft einen Dienstwagen. Und die sagte immer, du wirst heulen, wenn du deinen Dienstwagen abgibst. Und ich habe den Schlüssel abgegeben und ich vermisse heute mein Auto nicht. Es gibt keinen Tag, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich bräuchte ein Auto. Gut, ich habe einen Bahnhof in 2 Kilometer Entfernung. Als Selbstständiger kann man das gut machen, weil man sich seinen Tag selber einteilt und weil man das machen kann. Wenn man ein Angestellter ist, dann braucht man meistens ein Auto. Aber das ist ja auch die schöne Erkenntnis, die man dann eigentlich beim Segeln so über ein halbes Jahr lang hat, will ich eigentlich wieder in die Angestelltenmühle rein, wo ich dann sage, 9 to 5 oder 9 to 1 oder was auch immer, aber du bist da einfach nicht so flexibel, dass du sagen kannst, jetzt warte auf den nächsten Zug und dann fahre ich halt. Ja. Das sind solche, das Zurückkommen, was ich sagen will, das Zurückkommen sollte man eigentlich mindestens so gut planen, wie man eigentlich seine Route plant. Und ich fahre eigentlich meistens los ohne Planung und ich sage halt, ich lege das immer diesen Aufbruch, ich mache das so, wie ich halt nach Kroatien segle. Jetzt segle ich halt erst einmal nach Umag, Klaria ein und dann fahre ich halt nach Cerva Porat und dann fahre ich halt nach Pula, was mir da auch immer gut gefallen hat. Ja. Und dann will ich nach Zres. Also ich fahre, das ist eine große Reise, besteht ja auch oft, aber das ist ein anderes Thema. Eine große Reise ist im Grunde genommen keine große Reise, wenn man nicht über den Atlantik fährt, sondern es sind viele, viele kleine Schritte, gerade wenn man an der Küste entlang fährt, was immer mein Ding war. Aber nochmal, also für mich war wichtig, das Zurückkommen, das sollte irgendwie jetzt nicht die ganz harte Landung werden. Also wenn ich sage, ich denke ein halbes Jahr lang nicht über meinen Job nach, dann habe ich das nicht gemacht da will ich jetzt nicht dran denken, weil das nervt mich, weil ich weiß, ich muss jetzt dann ja wieder irgendwie unbedingt arbeiten. Sondern ich habe einfach meine Entscheidung in Ruhe treffen wollen. Ja, und das war eigentlich so der entscheidende Punkt, warum ich mir das auch verboten habe, darüber nachzudenken.
Es ist aber bestimmt glaube ich jetzt, wenn ich mir das so anhöre, und ich glaube, ich werde das beherzigen und ähnlich versuchen zu denken. Ich glaube, es ist aber durchaus auch eine Frage, eine Altersfrage, in welchem Lebensabschnitt befinde ich mich. Das heißt, wenn ich jetzt als junger Mensch oder ein junges Paar mit 24, sage ich jetzt mal, so eine Entscheidung trifft und jetzt auf eine Weltreise geht und jetzt ein Jahr unterwegs ist und die kommen dann mit 25 oder 26 zurück, stehen die ja vor einer anderen Situation wahrscheinlich als jemand, der schon 20, 30, 40 Jahre gearbeitet hat.
Klar.
Und sozusagen, ja.
Sehr guter Punkt. Also ich war 54, als ich losgesegelt bin. Da machst du dir natürlich ein paar andere Gedanken, weil du genau weißt, der Arbeitsmarkt reißt sich sicher nicht mehr um dich mit Mitte 50. Ja. Da wird es halt eng. Und Freunde im Verlagswesen haben mir auch ganz klar gesagt, also entweder, dass du jetzt rausgehst, ist nicht schlimm. Aber wenn du wieder rein willst, dann lässt ihr maximal ein halbes Jahr Zeit, weil sonst bist du für die irgendwie, dann bist du raus. Ja. Also das ist bei uns im Verlagswesen ist es so, wenn du ein halbes Jahr draußen bist, bist du für den Arbeitsmarkt nicht mehr interessant. Ja, oder weniger interessant. Und mit jedem Tag wirst du noch weniger. Du bist es mit Mitte 50 sowieso nicht, aber das...
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt kein Arbeitsmarktexperte, aber ich glaube nicht, dass das speziell jetzt für den Verlagsmarkt ist, sondern generell in den meisten Branchen, also ab 50 ist es sowieso schwierig und ja, wenn man dann lang weg ist und wird sowieso nicht leichter, die ganze Sache,
ja. Man sollte auch also diesen finanziellen Teil, vielleicht gehen wir darauf noch kurz ein. Was brauche ich denn auf einer Reise? Ich habe das zwar schon oft gesagt, aber du kannst einen Turn auf zwei Arten fahren. Ja? Du kannst dir eine Küste suchen, die per se einfach teuer ist, oder du kannst dir eine Küste suchen, die etwas günstiger ist. Was meine ich damit? Eine teure Küste ist eine Küste, die per se schon mal wenig Buchten hat. Du einfach jeden Abend irgendwo schauen musst, dass du irgendwo in der Marina drin bist, weil du einfach draußen nicht ankern kannst, weil es ungemütlich oder gar gefährlich oder sonst was ist. Ja, also du musst schon sagen, also die italienische Ostküste, und ich bin ein seit jeher immer schon ein Italienfreund und ich liebe italienische Antipasti und ich renne am liebsten in jedem Hafen da in ein Restaurant. Und ich weiß einmal, eigentlich damals habe ich mir das gegönnt, dass ich gesagt habe, nee, ich will jetzt nicht Kroatien runtersegeln, sondern den besseren Wind hat es eigentlich an der Ostküste, an der italienischen, weil da immer so ein Maestrale dich runterbläst. Das ist viel stabiler als in Kroatien und abgesehen davon will ich abends irgendwie meiner Leidenschaft für die italienische Küche nachgehen. Das ist aber dann ein Turn, der kostet was anderes, als wenn du sagst, okay, ich buchtel mich da durch Kroatien durch, was man wunderbar kann. Ich habe im vergangenen Herbst ein Experiment gemacht, ein Selbstexperiment. Ich hatte es etwas eilig, als ich von Westgriechenland zurück bin und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt einmal in eine Marina in Dubrovnik, um einzuklarieren und den Rest möchte ich eigentlich in Buchten verbringen. Und das kriegt man wunderbar hin. Das war eine super tolle Reise. Ich bin da, muss man sagen, in einer Woche durchgebolzt mit wenig Wind. Aber ich habe abends die wunderschönsten Buchten gehabt. Und das kann man einfach in Kroatien machen. Das kann ein wirklich günstiger Urlaub werden, wenn man es eben so anlegt, dass man nicht in die Marinas reingeht. Weil das wussten die alten Seeleute schon. Hafen ist blöd, da ist die Heuer weg. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das bestimmt die meisten aber beschäftigt, weil eben ich denke, kaum jemand ist oder nur ganz wenige in der Situation, dass es völlig egal ist, was die Sachen kosten. Ja, also und wenn ich ein halbes Jahr jeden Tag Marina und was weiß ich was alles, das sind einfach Unsummen. Ja. Das ist ja schon im Urlaub teuer, wenn ich 2 Wochen auf Urlaub bin und täglich in Marina und Fisch essen gehe, kostet das ja schon ein Vermögen, dass sich nicht einmal jemand für 2 Wochen oder nicht jeder für 2 Wochen leisten kann, sagen wir mal so, geschweige denn jetzt ein halbes Jahr eine Reise zu machen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man bedenken sollte, wenn man so eine Reise plant, aber Was man nicht vergessen darf, und du hast das irgendwo zwischen den Zeilen gesagt vorher auch schon, ist, dass wenn ich so lange weg bin, habe ich ja trotzdem auch daheim Kosten. Man kann natürlich seine Kosten reduzieren und ich kann sagen, okay, ich kann meinen PKW abmelden oder was auch immer, ja. Aber man hat ja trotzdem Kosten, weil man kommt ja schon wieder zurück. Ja, also irgendwelche Versicherungen oder sonst irgendwas, was man einfach nicht aufgeben kann und was man nicht aufgeben will, weil es schlechter wäre, es aufzugeben, ja. Gerade so Versicherungsangelegenheiten und so, ja.
Also gerade auch aus der Krankenversicherung.
Ja, zum Beispiel, ja.
Ja, also lebensgefährlich, wenn du da jetzt rausgehst und sagst, okay, ich mache das nicht mehr. Also das ist ja größtmöglicher Blödsinn, den man machen kann. Weil morgen kannst du in einen Seegel treten oder eine Muräne beißt dich in den Zeh und dann hängt da vielleicht ein Vierteljahr Krankenhauskosten dahinter.
Ja.
Wenn es dumm geht, weil Muränen einfach sehr viele Bakterien da reinbringen und es ist kein Spaß. Also will da niemand Angst machen, aber so Beispiele gibt es, dass du, das ist ein Augenblick und dann hast du da irgendeinen Blödsinn, der dich ein Viertel oder ein halbes Jahr beschäftigt, ja. Also das sollte man immer überlegen. Die Kosten daheim, das kann man sicherlich überprüfen und auf revidieren oder brauche ich 4 Bankkonten, von denen jedes im Monat 8 € kostet. Also das ist einfach viel, viel Geld. Dass ich sage, 4 mal 8 ist 32, mal 12 ist, da bin ich bei 400 € im Jahr. Brauche ich das? Ja.
Genau.
Brauche ich eine Kreditkarte, die mich 40 € kostet? Also so diese ganz Basic-Überlegungen, die es da gibt. Also alles das, was man so in einem gewöhnlichen Landleben für selbstverständlich hält, da gibt es schon viele Punkte, wo man runterstrippen kann. Aber es gibt auch viele Punkte, wo man einfach nicht auskommt. Wie gesagt, Krankenversicherung, Rentenversicherung, die Wohnung, die Miete. Also selbst wenn man jetzt alleinstehend, also nicht an Kinder oder Haus denkt. Also das muss ja alles irgendwo geregelt und eingeplant werden. Aber das ist schon richtig, ja.
Hast du das minutiös, sag ich mal, auf den Cent genau unter Anführungszeichen, vor dem Antritt deiner Reise alles beleuchtet, hinterfragt und optimiert oder bist du irgendwann an einen Punkt gekommen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich mal das Gröbste und dann fahre ich weg, weil, also das ist zumindest, was mich ein bisschen beschäftigt derzeit, ist, es wären so viele Sachen zu bedenken und zu organisieren, dass ich ein bisschen so die Angst bekomme, wenn ich jetzt alles genau überlege, dann plane ich 2 Jahre und komme erst nicht weg, sozusagen. Ja.
Naja, also das verstehe ich gut. Also bei mir war es, wie gesagt, so, dass ich vor allem finanziell mein Leben, als ich gewusst habe, diese Segelei, das ist für mich, das wird eine bedeutsame Sache. Und das musste ich innerhalb Sekunden beurteilen damals, dass ich das machen will. Das war also einer der wenigen Momente, wo ich irgendwo, ich bin ein sehr überlegter Mensch, aber auf meinem allerersten Trip mit den damaligen Eltern meiner Freundin, die hatten mich in die Türkei eingeladen. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Die Yacht fuhr da also an einem Vormittag da. Ich hatte vom Segeln keine Ahnung. Das Boot lief da aus dem Hafen raus. Ich stand am Vorstag und dann war das Boot da aus dem Hafen raus und plötzlich habe ich eine Gänsehaut gekriegt und habe einen Riesenschrei getan. Ja, das mache ich nicht. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Dieses Boot, dieses Gleiten, dieses Schweben an einem stillen türkischen Morgen, das hat mir umgehauen und ich wusste, oh Mist, das werde ich nicht mehr los. Das war wie so, da war der Korken aus der Flasche und ich wusste einfach, okay, ich habe den Rest des Turns die Hälfte der Zeit unter Deck verbracht und überlegt, wie mache ich denn da ein Leben draus? Bekloppt. Ja, okay. Aber ich will nur signalisieren, jawohl, ich wusste sehr früh, das hat jetzt irgendwie Bedeutung und habe dann eigentlich mein Leben vollkommen geändert und habe wirklich eigentlich sehr früh begonnen, was mir Listen zu machen, was gebe ich eigentlich aus. So, ich habe als erstes ist ja immer diese Klarheit, wie sehen denn meine Finanzen aus? Also was gebe ich aus und was kommt rein? Ja? Und das, wenn man das mal so nur ein halbes Jahr lang so sehr konsequent macht, dann weiß man, was ist Fixkosten da dran, von denen ich nicht wegkomme, was kann ich abschmelzen. Also wenn man einfach das minutiös mal ein paar Monate macht, dann hat man eigentlich eine Sicherheit. Und dann ist es schon mal gut. denn die Krux bei uns, und das wird in Österreich ja auch nicht anders sein, wir lernen in der Schule viel, aber eines lernen wir überhaupt nicht, und das finde ich immer sehr fahrlässig, der Umgang mit Geld. Ja, das ist, uns wird nur immer in die Birne geblasen, kauf dit, und das ist cool, wenn du es hast, und das ist cool. Aber es wird eigentlich überhaupt nicht dieser Zusammenhang zwischen Kosten, Ausgaben, Einnahmen. Ja, wir leben da so, wir sind so wie in der Matrix irgendwie so, ja, wir geben halt einfach aus. Bang. Und die wenigsten Menschen tun das bewusst, und gerade so ein Segelprojekt ist eigentlich ein guter Punkt, wo man mal sagt, wofür gebe ich denn eigentlich Kohle aus? Das war nämlich mein großes Aha-Erlebnis bis dahin, und das habe ich dann ganz entscheidend geändert, weil ich wirklich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt lossegel, will ich den und den Betrag auf dem Konto haben, und davor gehe ich aus. Aber meine Methode, ja, kann man machen. Also, wie gesagt, mit 18 oder 20 macht man das auch anders. Und ja, genau. Und dann könnte man eigentlich anfangen und sagen, okay, also was will ich denn jetzt erleben eigentlich? Was will ich denn sehen? Will ich buchteln? Will ich ins Wasser hüpfen? Will ich eine stressige Küste, mal so richtig mich selber wieder spüren? Dann segle ich halt die Westküste Korsika, wo der Mistral reindrischt und wo es nur zwei Buchten gibt, in die ich mich verstecken kann und sonst eigentlich immer so auf dem Kiviv lebe. Es gibt Leute, die machen das und sagen, das will ich jetzt mal durchstehen. Das hat auch wirklich meinen Respekt, an so einer Westküste mal 3 Monate zu verbringen. Will ich über den Atlantik? Auch nochmal eine eigene Sache. Ja, wobei es mich eigentlich immer so, es hat mich ein bisschen gereizt, aber dann auch wieder irgendwie, es hat schon einen Thrill, aber ich glaube, ich habe auch viele Leute getroffen und interviewt, die sagten, oh Gott, hinterher, du bist da einfach 4 Wochen im Geschwanke unterwegs, und ich war kurz davor, meine Freundin zu erstechen, weil dann das halt fertig macht. Ja, das ist schon eine körperliche Beanspruchung, die man sich vorher überlegen muss. Man muss es ja auch nicht allein machen, einhand, aber also meine Neigung ging halt immer eher in, also was ich wollte, war eigentlich, das war auch ein, das wusste ich vorher gar nicht, aber es war tatsächlich ein großes Ziel, eigentlich nach 22 oder 25, 26 Jahren im Beruf eigentlich das wiederfinden, was mir im Leben mal wichtig war. Ja, die Geschichte war mir, ich war immer schon so geschichtsfasziniert und irgendwie was entdecken, also da am Ufer oder, also was ist denn wichtig im Leben? Ja, was will ich denn jetzt? Also will ich jetzt Halligalli oder will ich jetzt alle Popkonzerte und Tennisturniere an der kroatischen Küste besuchen? Kann man machen. Ja, es geht, klar. In Umag gibt es ein großes, ich glaube Umag war das, ein großes Tennisturnier, so International Open. Geht alles, kannst mit dem Boot hinfahren. Also habe ich in meinem Marina, in meinem Revierkompass Kroatien habe ich die Sachen. Also jeder hat ja da was anderes, was von Bedeutung ist. Also diese Frage auch, was möchte ich denn jetzt eigentlich wieder entdecken? Und selbst wenn ich es nicht weiß, was mir wichtig ist, dann sollte man den Turn trotzdem so planen, dass man sich halt dann nicht urplötzlich irgendwie auf dem Atlantik findet und sagt, scheiße, jetzt hätte ich aber Lust auf ein Eis. Ja, weil das geht dann gerade nicht. Oder irgendwie so Kultur über den Atlantik drüber. Also das fand ich an der Karibik eigentlich immer das, weshalb ich oft dort war, aber eigentlich nicht wieder unbedingt hin muss, weil das ist eine sehr alte Mühle. Ja, wie alt ist denn die? Ja, die stammt von 1840. Die ist sehr, sehr alt.
Ja, ja.
Das ist, ja, okay. Ist ja Pille-Palle, ja. Also so ein bisschen überlegen, okay, was will ich denn jetzt? Will ich so ein bisschen den Thrill? Also jeder Turn ist da anders, ja.
Ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man, dass jeder, der so etwas ins Auge fasst, schon eine Idee hat von dem, was er tut oder was er tun möchte. Und es ist, glaube ich, egal, ob für den einen ist es der Atlantik, der andere möchte die Kultur sehen, der dritte möchte, was weiß ich, was erleben sozusagen. Ja, aber ich glaube schon, dass man sowas eben mit einem gewissen Plan macht im Hinterkopf, ja. Und es ist wurscht, welcher das ist, ja. Wer keinen Plan hat, dem würde ich das aber ans Herz legen, dass man sich eben irgendwas überlegt, sonst fährt man blauäugig weg und dann sind die 3, 4, 5, 6 Monate vorbei und man hat nichts unter Anführungszeichen gemacht.
Also manchmal ist auch so eine Reise gut. Ich habe witzigerweise mit dem damaligen Gesellschafter, der mich ja dann gefeuert hat, habe ich Jahre zuvor ein Gespräch darüber geführt, über Träume im Leben. Er war ein begeisterter Pilot, war es, weil er nicht mehr lebt, und Segler. Also er hatte beide Scheine und flog aber sehr gern. Mhm. Und dann habe ich ihm erzählt von meinem Traum, dass er einfach mal so ein halbes Jahr segeln gehen will und verschwinden will. Und dann habe ich ganz verständnislos angeguckt und gesagt, ja, er hat einen Freund, hat sich immer eingebildet, er müsste da, auch ein Unternehmer, er müsste da allein über den Atlantik segeln. Und das hat dieser Freund auch gemacht. Der kam nach 3 Wochen an und saß da und hat gesagt, was mache ich hier eigentlich? Hat auf der Stelle sein Boot verkauft, ist zurück und hat eine Firma gegründet. War das jetzt eine schlechte Reise oder war das eine gute Reise? Also eine schlechte Reise könnte es gewesen sein, weil er eigentlich gar nicht wusste, was er gesucht hat. Aber am Ende war er es so leid mit dieser Segelei, dass er gesagt hat, was mache ich hier überhaupt? Ja? Also ich muss jetzt wieder eine Firma gründen und irgendwas bewegen. Und das hat er dann auch gemacht. Aber in dem Sinne war es auch eine gute Reise. Also manchmal, wie gesagt, da fährt man vielleicht auch einfach los, weil man gerade meint, man muss das machen, stellt aber eben nach 3 Wochen fest, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ja, ich will das jetzt ganz schnell wieder loswerden. Ich habe das 8 Haken dahinter und jetzt weiß ich eigentlich, was ich will im Leben. Ja, also das leistet dieses Vierteljahr oder was auch immer, das leistet es. Ja, dass du irgendwie schon mal wieder präzisierst, okay, was erwarte ich denn eigentlich von meinem Leben und was will ich denn jetzt oder was hat denn da Bedeutung drin, was muss denn da jetzt wieder rein? Ja, weil so gerade diese langen und Arbeitsphasen in einer Firma oder in einem geordneten Verhältnis, da geht schon viel über die Wupper im Laufen, ja. Da vernachlässigst du dich auch selber ein Stück. Und dieses Wiederfinden, das halte ich immer für sehr, sehr wichtig.
Dafür ist vielleicht gerade eine Segelreise am besten geeignet oder viel besser als andere Dinge, weil man könnte jetzt auch mit dem Motorrad durch Asien fahren oder was weiß ich. Es gibt ja verschiedene verrückte Sachen, die man machen kann, aber ich glaube, mit sich selbst beschäftigen und Zeit zu haben, nachzudenken und so, glaube ich, hat man am besten am Segelboot, weil einfach alles langsam ist und weil man eben nicht in diesem, also man hat nicht so viele Menschen um sich, ja, weil man ist in keiner Stadt oder sonst wie, ich bin einfach unterwegs und ich kann in den Hafen fahren, natürlich, um Menschen zu treffen, aber im Großen und Ganzen bin ich ja eigentlich nur mit mir selbst in einem fürchterlich langsamen, im langsamsten möglichen Fahrzeug unterwegs. Und hat man da vielleicht am meisten Zeit, sich zu finden oder etwas zu finden?
Ja, also ich finde beim Segeln, das hat gegenüber Motorradfahren und anderen Dingen, die alle legitim sind, das muss man ja auch immer sagen, aber es hat für mich, für mein Naturell, einen ganz entscheidenden Unterschied. Alle, die in einer Firma arbeiten, wissen, können das zwar nicht formulieren, aber sind ja immer sehr unfassbaren Kräften ausgeliefert. Ja, also wenn ich jetzt in der Firma am Telefonservice bin, dann ist der erste Kunde am Morgen irgendeiner, der sagt, ihr seid alle Arschlöcher, ihr habt das mieseste Produkt und euer Service taugt nichts und ihr seid alle Verbrecher. So. Das ist jetzt eine Kraft, die, wenn ich da gut gelaunt in mein Büro reingehe und dafür bezahlt werde, dass ich mit dieser Kraft umgehe, dann ist das halt irgendwas, das ist so abstrus und du musst halt irgendwie Wege finden, wie du damit zurechtkommst. Oder ein ungünstiger Chef, missmutige Kollegen, Mobbing. Du bist immer sehr diffusen Entscheidungen bis hin zu, ja, wir verlegen jetzt die Firma. Ja, wer sagt das? Das ist ja nicht meine Entscheidung. Und irgendwie, du hast immer so, oder wir stellen das Produkt ein. Oder es geht den lieben langen Tag, dass du irgendwelchen Kräften ausgesetzt bist, die du im Grunde genommen nicht fassen kannst. Und Segeln, das bringt dich sowas von runter, weil du alle Kräfte, die jetzt auf dich einwirken, klar fassen kannst. Da ist das Wetter, du kümmerst dich drum oder du kriegst einfach auf die Mütze. Da ist die Welle. Du kannst alles sehen, was auf dein Leben plötzlich reinwirkt. Und dieses, also dieses wirklich plötzlich diese Kräfte, die auf dein Leben einwirken, gegen die du zwar nichts machen kannst, aber die du sehr in ihrem allerursprünglichsten Sinn verstehst. Also das hat mich ungeheuer runtergebracht. Und für mich selber, der ich eigentlich nie, ja, ich schreibe da oft in meinen Büchern drüber, der ich oft Geborgenheit im Leben vermisst habe, für mich wird es jedes Mal wieder, wenn ich da irgendwo in meinem Boot allein unterwegs bin, also irgendwo 30 Meilen draußen vor der Küste zu einer Geborgenheit, weil ich plötzlich praktisch ja alles sehe, was auf mein Leben einwirkt.
Ja.
Ja, ja, es ist diese Grunderfahrung, das ist vielleicht das, was, wo die meisten, ohne es mit Worten vielleicht sagen zu können, sagen, ja, beim Segeln brauche ich nicht viel. Ja, das drückt sich dann in solchen Bildern aus, weil das Leben ist einfach. Du siehst alles, was auf dich zukommt, und du hast nicht plötzlich irgendeinen scheiß Zettel in deinem Briefkasten drin, der dir sagt, zahl dies, tu das, mach jenes. Ja, was du nicht verstehst, warum dein Finanzamt jetzt wieder irgendwas von dir will.
Ja, also das nicht plötzlich irgendwelche willkürlichen, nicht nachvollziehbaren oder auf den ersten Schritt nicht nachvollziehbaren Dinge, sondern es ist so, wie es ist, und es gibt Gründe dafür.
Ja, genau.
Und ich kann auch was tun, ja.
Ja, stimmt. Ja, genau. Also es ist nicht mir, was ich tue. Ich muss nichts tun, aber wie gesagt, dann kriege ich halt eins auf die Mütze, kann sein, oder ich fahre weiter oder erlebe was. Oder also das, ich finde es immer wirklich toll, weil wir kennen das ja gar nicht mehr. Ja, dass wir alle Kräfte, so die auf unser Leben einwirken, dass wir die selber eigentlich zu 90% sehen. Ja, und eigentlich klar definieren können. Und also ich weiß nicht, ob das klar rüberkommt, aber also für mich war das ein Riesending, was ich bis heute am Segeln schätze, weil es mir jedes Mal wieder runterbringt.
Ja, na, also ich zumindest verstehe es absolut. Ja, also, ja.
Das hast du beim Motorradfahren vielleicht auch weniger, weil da bist du auch schon wieder nicht so diesen, da spielen die Kräfte der Natur. Ich glaube, beim Bergsteigen hast du es auch oder beim auf dem Jakobsweg, ja. Es regnet, ich werde nass, ich bin im Gewitter unterwegs. Also immer, wo wir so in die Natur gehen, da reduzieren wir die Einflüsse, die auf unser tägliches Leben einwirken, auf das, was eigentlich wirklich dieses große Ganze da von uns will und nicht ein abstrakter Gesellschafter oder eine Organisation wie das Finanzamt oder wie die Krankenkasse, das begreifen wir doch alles gar nicht, ja. Da haben wir kein Gefühl dafür.
Ja, und ich glaube, es ist auch die Ohnmacht, dass man viele Dinge einfach gar nicht ändern kann. Wenn ich in der Natur draußen bin, liegt es schon an mir, draußen etwas zu machen. Ja? Aber wie du sagst, wenn jetzt vom Finanzamt irgendetwas und oder sonst irgendwelche Dinge, die einem halt passieren im Laufe des Lebens, des profanen Lebens. Ja, man hat keinen Einfluss auf viele Dinge. Man kann es nicht ändern, auch wenn man es für schwachsinnig hält oder davon überzeugt ist, es wäre anders, besser oder so. Es ist so, es gibt niemanden, der zuständig ist. Es ändert sich einfach nicht.
Ja, genau. Es sind sehr abstrakte Einflüsse, die unser Leben bestimmen und an denen wir uns ja unser Leben lang auch abarbeiten. Wütend oder warum zahle ich in Deutschland Rundfunkgebühr? Ja, ich höre nie Rundfunk oder tue es nicht. Ich gucke nicht mehr fern seit 20 Jahren. Ja, da arbeitet man sich auch dran ab. Und da draußen.
Ja, man nimmt es hin dann einfach. Irgendwann akzeptiert man, das ist so.
Man hat halt seinen Frust oder an manchen Dingen, da kennt sich ja jeder selber, wo er das hat, aber da draußen hast du einfach, okay, heute Abend gibt es 6 Windstärken aus Nordost und irgendwo muss ich schauen, dass ich irgendwo reingehe und dann kommen die und dann siehst du, okay, das ist jetzt so, aber wenn du achtsam bist und auf dein Boot aufpasst, dann siehst du halt auch, okay, ich habe das jetzt hingekriegt, diese Kräfte, die ich da wahrgenommen habe. Ich hatte meine Chance. Ja. Ja. Also dieses psychologische Set, was da eine Rolle spielt, das war mir lange nicht klar. Also was am Segeln so, warum ich wirklich glaube, und das habe ich ja in meinem letzten Podcast vorletzten Podcast mit dem Ümit Usun, haben wir darüber gesprochen, Segeln kann sein Leben verändern. Jawohl.
Ja, habe ich gehört.
Verändern. Ja, du hast ihn gehört. Also ich fand es mit einer der besten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Weil das genau auf diese Fragen eingeht. Warum denn jetzt aus?
Ja. Ich glaube, es war der Podcast auch, wo du das am Anfang geschildert hast, kurz die Geschichte eben mit Job und dann Reise und so weiter.
Ja, genau. Also Ich merke auch witzigerweise, dass viele unserer Hörer, also die, deswegen, ich bin da immer penetrant und sage, hey Leute, schreibt uns, teilt uns mit, was euch quält. Und wenn Leute schreiben aus dem Podcast, ich merke so oft, dass es eigentlich überwiegend Menschen sind, die sich in einer inneren Umbruchssituation befinden. Manche wissen es noch gar nicht, andere sind schon sehr weit. Das ist ganz unterschiedlich, ja. Aber man merkt irgendwie, es ist ein aktiver Teil der Bevölkerung, und da bin ich oft stolz auf unsere Hörer, weil die lassen sich drauf ein, ja. Und wir können denen irgendwas sagen dann dazu, zu dieser Umbruchssituation, ja. Manche ja und manche sind einfach Reisende, und Reisende soll man ziehen lassen, ja. Da kannst du keinen Einfluss üben, oft. Aber Nebenlinie. Okay, ja. Wir bleiben beim Thema. Wie kann man es machen?
Ja, genau, ja. Eine technische Frage. Und zwar, du hast ja das Boot schon länger gehabt, glaube ich, davor. Einige Jahre oder so habe ich da jetzt irgendwie herausgelesen, ja. Oder so. Ja. Hast du dann dann kam dieser fremdgesteuerte Trigger, so, und jetzt geht's los. War das Boot dann schon bereit, oder wie viel Zeit hast du dann noch investiert, um das Boot für die Reise bereit zu machen? Oder war es das eh schon?
Das Boot sozusagen war im Prinzip bereit, weil ich es für den Zweck 2009 gekauft hatte. Ich habe gesagt, okay, ich weiß, das will ich jetzt machen. Vorher war ich in einer eigenen Gemeinschaft und habe dann gesagt, liebe Leute, ich gehe da raus. Ich glaube, ich mache das jetzt selber. Und das war eigentlich schon die richtige Entscheidung. Ja. Aber ja, das ist, also nochmal, ich habe mich sehr, ich würde fast sagen, nicht überakribisch, aber trotzdem sehr mental sehr gut auf die Sache vorbereitet und habe alle Weichen gestellt, dass wenn das jetzt passiert, womit ich eigentlich immer gerechnet hatte, dann kann ich losfahren, ja. Und okay, ja. Es ist also, da fehlten noch Kleinigkeiten, aber im Prinzip musste also meine Klamotten da runterschaffen, meine Bücher, einmal noch groß zum Einkaufen gehen, und dann bin ich von Isola los nach Grado. Und die Tour, okay, die 5 Jahre vorher 10-mal im Sommer gefahren bin, ja. So fängt jede Reise an mit einem kleinen Schritt. Und am Ende war ich in Antalya.
Okay, ja. Na, das ist, glaube ich, ein Punkt, der bestimmt vieles aber beschäftigt, ja. Also da sage ich mal, dass bei vielen eben nicht das Boot vielleicht noch gar nicht einmal noch da ist, ja, wo dann im Hintergrund sozusagen dieser Prozess gärt, ich möchte mal auf eine Reise gehen, auf eine längere, ich habe noch gar kein Boot, also muss man ein Boot auch suchen und so weiter, ja, dass das schon etwas ist, was die Leute beschäftigt, weil sie auch ein finanzieller Teil ist, den man nicht unterschätzen darf. Ja. Also wenn ich jetzt, beziehungsweise ich sage das jetzt auch für alle Zuhörer, dass man das nicht unterschätzen sollte, was das für ein Kostenfaktor ist. Also, dass wenn ich das Boot schon habe, tue ich mir sicher wesentlich leichter, als wenn ich jetzt einfach mit der Idee komme, so, ich will das jetzt machen, und dann muss ich mein ganzes Leben umkrempeln, auf den Kopf stellen, mehr oder weniger. Und dann muss ich aber auch noch ein Boot anschaffen, das adäquat ist und für diese Reise taugt, sozusagen.
Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, wenn ich frühzeitig mit einem Verscharter rede, dass ich habe auch einen Bekannten, der hat sich für seine 3 Monate für die große Tour Peloponnes, Ägäis, ist der 3 Monate mit einem gecharterten Schiff rumgefahren. Ja, also okay. Das kannst du auch machen. Also ich meine, die Entscheidung, selber sich ein Boot anzulachen, ist schon eine große Lebensentscheidung. Und diese Lebensentscheidung würde ich nur dann so treffen, wenn ich also wirklich weiß, okay, ich will mich auch mit einem Boot beschäftigen. Ein Boot ist was, das hat, muss immer wieder deine Aufmerksamkeit haben. Und wenn du sagst, okay, du willst es gerne und willst dich so damit beschäftigen, dass du es wirklich durchdringst, dann ist ein eigenes Boot eigentlich der sinnvolle Weg. Wenn du aber sagst, um Himmels Willen, das Ding muss funktionieren und mich sicher übers Meer tragen. Und wenn ich die Reise gemacht habe, dann interessiert mich eigentlich das nicht weiter. Also dann würde ich immer mal gucken, wie ich da irgendwie an ein geliehenes Boot rankomme, an ein geschartertes Boot. Das muss ja jetzt 40er sein, sondern also klar, die Tendenz beim Chartern ist immer Also 37 Fuß gibt es auch schon kaum mehr, aber eben sowas. Ich bin meine Antalya-Reise und meine ersten 3 Jahre Reisen habe ich auf dem 31-Fuß-Schiff gemacht. Und das ist wunderbar, das erfüllte alle Zwecke für mein Alleinreisen. Ja. 70 Liter Wasser ist nicht viel, aber dann schmeißt man halt nur 2 Kanister drauf und das reicht schon. Das geht schon. Also, aber es muss nicht immer das eigene Boot sein. Das eigene Boot, es ist wirklich ein sehr komplexer, naja, nicht komplex, aber so, es sind viele verschiedene Systeme an dem Boot, die man im Auge behalten muss und die einem halt Scherereien machen können. Und man muss schon diese Bereitschaft oder sollte die Bereitschaft mitbringen, also dass man sich damit wirklich auseinandersetzt.
Ja. Das ist ein guter Punkt, ja.
Ja, also das ist nicht nur das eigene Boot. Und wenn ich mit einem verscharterten Schiff rumfahre, also wenn irgendwas ist, rufe ich die an, ja. Und dann muss ich mir mit nichts auseinandersetzen. Also es gibt ja beim Reisen auch immer, also bei Booten gilt das ganz besonders. Also entweder ich bin in der Lage, dass ich mir da selber helfe. Und das setzt aber voraus, dass ich ein Verständnis für diese Boote entwickle und mich irgendwie damit auseinandersetze. Und das war mir in meinem Leben relativ bald, nachdem ich wusste, ich will segeln gehen, war mir klar, das geht nur über ein eigenes Boot. Es muss aber auch nie ein großes Boot sein. Ja, also mich hat neulich, ich will einen Podcast jetzt machen über einen Hörer, der witzigerweise eine Sunbeam 22 hatte oder hat, und die Frage stellte, kann ich denn damit auf dem Meer runterfahren? Ja, und ich hatte selber eine Sunbeam 22 auf dem See. Das ist ein Unterdeck sehr enges Boot, aber ich fand es ein total sicheres Boot, ein Flautenläufer. Du konntest immer fahren, wenn alle anderen nur wie die Enten in der Pfütze lagen und nichts ging vorwärts. Ja, klar kann ich damit die kroatische Küste runterfahren. Also wieso denn nicht? Ja, also es muss ja nicht irgendwie jetzt wieder die 40er sein. Fürs erste Mal für so ein Rausgehen. Und ich meine, so eine gebrauchte Sunbeam 22 am Starnberger See, wenn ich irgendwo eine ergattere, ich würde das Boot jedes Mal wieder kaufen. Wie gesagt, unter Deck ist es eng. Ich kann auch wirklich Rollo Gebhardt sagen. Okay, ist eine Weile her, aber der hat in Garmisch-Partenkirchen Schallplatten verkauft und hat gesagt, jetzt will ich segeln gehen und ist da mit so einer offenen Holzjolle ohne Kiel irgendwo in der Adria losgesegelt und hat es bis in den Jemen geschafft. Aber nur nicht nach Indien, wo er eigentlich hin wollte, sondern in Jemen ist er entführt worden. Ja, dann hat er irgendwie so gesagt, also es reicht. Aber in einer offenen Holzjolle durchs Rote Meer durch, also eine irrsinnige Leistung, aber das geht, ja, ohne Kiel und bei Starkwind. Kann man alles. Ja,
die Menschen haben im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende unglaubliche Sachen vollbracht, wo man sich nur wundern kann. Ja.
Genau. Und der Rollo Gebhardt hat das ja nicht nur einmal gemacht, sondern der ist immer mit so kleinen Booten losgefahren. Ja. Das war sein Reiz. Oder ich habe bei Millemari ein Buch gemacht, Sturmtaktik-Handbuch von Lynn und Larry Pardai, zwei Kanadier. Der Larry hat jedes seiner Boote selber gebaut. Der ist mit einem 24-Fuß-Boot, ist der um Kap Horn rum. Selber gebaut ist. Ja. Das zweite Boot hatte 27 Fuß. Die waren zu zweit auf dem Boot. Also ja, Boote sind teuer, aber das kann man auch anders machen und viel, viel Spaß dabei haben.
Ja, ich sehe das eigentlich auch so. Also die Bootsgröße ist schon entscheidend im Sinne von die Wahl der richtigen Größe, weil es ist, längeres Boot heißt auch mehr Geld in Wahrheit. Ja. Also das, glaube ich, kann man so sehr simpel auf den Punkt bringen. Ein ganz kurzes Boot hat natürlich, also ich sage mal, eine 22er, ja, natürlich geht das und man kann auch mit der Jolle fahren und so weiter. Ob das dann wirklich so einen Spaß macht, eine gewisse Mindestgröße ist natürlich schon angenehm, weil man hat ja mit der Größe nicht nur Stabilität, sondern eben auch Platz für Lebensmittel, Wasser, Diesel, bla 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 und so weiter natürlich schon auch. Ja. Aber nach oben hin, also ich bin viel gefahren und viel im Charter gefahren in allen möglichen Situationen, da waren die großen Boote natürlich immer super, ja, also ich sage mal 45, 50, ja, bin ich immer gerne gefahren, aber es ist immer schön, mit etwas zu fahren, wenn es wer anderer zahlt, ja. Und wenn man selber unterwegs ist, ja, ich habe jetzt eine 35er und das ist eine super Größe, und das ist alles, sage ich mal, überschaubar in den Kosten, ja, jeder Fuß mehr kostet gleich mehr Hafengebühren, mehr mehr Segelfläche, teurere Segel, dickere Leinen braucht man, es ist alles gleich teurer. Und wenn man sozusagen ja, irgendwie so da einen Kompromiss findet, also das würde ich auch jedem also, empfehlen, der sich also mein, da mit dem Thema auseinandersetzt.
Mein erster Segeltraum vor München Antalya, also was ich mir immer vorgenommen habe, das ganz ursprünglich, da erinnere ich mich jetzt dran, ich habe überlegt, also was ich wahnsinnig gern gemacht hätte, ist genau mit so einer S22 eigentlich im Sommer in den Lagunen von Grado oder Marano abhängen. Ja, ich mochte die Lagunen immer, ich liebe sie bis heute. Und du kannst bis nach Venedig fahren, du kannst ein kleines flachgehendes Boot ist gut. Ich habe, wenn ich mir ein Boot angucke, habe ich oft sehr einfache Regeln. Also zum Beispiel würde ich im Moment mich schwer tun, auf der Boot in Düsseldorf ein Boot für mich zu finden. Weil der erste Test, den ich immer mache, ich bin 1,85 groß, ich gehe auf ein Boot und gucke mir an, kann ich im Cockpit liegen? Kann ich ausgestreckt da liegen? Das ist jetzt für die meisten wahrscheinlich, die sagen, der spinnt. Ja, das ist aber gar nicht so, weil also wenn ich auf langen Schlägen unterwegs bin, also und auf viel Wind warte und mit viel Wind segle, dann verbringe ich die Nacht in diesem Cockpit. Und die verbringe ich schlafend, während das Boot segelt und das Radar läuft oder irgendwas ist. Aber ich verbringe auch nachts meine Zeit im Cockpit. Ich ruhe im Cockpit. Wenn ich allein segle, schlafe ich ja nicht unter Deck, sondern ich brauche einfach diese simple Liegefläche. Und wenn ihr dann irgendwie halt so heutige Boote seht, die haben entweder riesige martialische Steuerräder, die das Cockpit auf 1,60 verkürzen, oder das sind irgendwelche konstruktiven anderen Teile, aber du kriegst da kein 2 Meter Cockpit mehr, also auf den wenigsten Booten. Und da fliegt dir schon viel um die Ohren, aber das S22 hatte es. Und auch der Vorgänger, die alte Manta, die war eine 17-Fuß-Yacht, die hatte auch ein 2 Meter Cockpit, ja. Also gerade da unten, da schläfst eigentlich viel im Freien und also das wäre, wenn ich sowas machen würde, jetzt eine Auszeit in den Lagunen, würde ich mich immer für sowas entscheiden und da irgendwo mal da oben rumkrauchen. Und vor allem, du kommst da überall hin damit. Also mit der ersten Lefchen, die Tela 31 mit 1,60 Meter Tiefgang, da war vor Aquileia war es da oft schon vorbei. Ja. Da kam er über die Barre gerade so beim Hochwasser drüber. Und raus auch erst wieder. Ja, also das sind auch Boote, die sieht man in Irland. Ja. Also so eine Lizenzbau von der S22 habe ich da gesehen. Also wenn man Küstenschleicherei macht und es gibt aber auch Leute, die sind auf dem Haarboot, also hier am Starnberger See ist einer, der ist auf dem Haarboot über den Atlantik drüber und hatte jetzt vor Jahren mal geplant, auch über den Pazifik drüber zu gehen, aber davor haben ihn einige Leute wohl bewahrt, die gesagt haben, das ist jetzt eine Nummer zu groß. Ja, weil das ist, da bist du lang unterwegs, aber über den Atlantik und zurück hat er geschafft im Haarboot. Da geht schon was, ja, aber ich muss halt wissen, okay, was ist das Boot gut? Traue ich ihm das zu? Geht das
und hält? Ja, ich glaube, man muss sich selber schon auch, also mit solchen kleinen Booten zu fahren, da muss man sich selbst auch viel zutrauen und man muss viel in Kauf nehmen, glaube ich, weil es ist schon noch eben alleine mit den Reserven, man muss extrem diszipliniert sein mit allem, was man mit hat. Es ist alles noch viel, wie soll man sagen, viel naturbelassener, unter Anführungszeichen. Ja, weil man hat einfach weniger Wasser, weniger Lebensmittel, alles weniger. Das Boot bewegt sich heftiger, weil es einfach kleiner ist und. Ja, es ist nochmal ein Schritt brutaler, glaube ich, mit so einem besonders kleinen, eben wie in einem 22er oder ja, Haarboote. Ich kenne die auch alle, aber auch nur vom See.
Ja, naja, aber du kennst Christian Kagel, ja, das sind 6,70 Meter ja, Transat. Und das ist kein Spaß von La Rochelle runter bis Brasilien. Ja,
das ist, ja, aber die wollen das, weil die fahren im Rennen.
Naja, ja, aber also weißt du, wenn du manchmal so 70er Jahre Segelprospekte oder von Booten, ja, die S22, ich habe nur den alten Prospekt da irgendwo oben, die wurde angeboten als ein Ferienboot, 3 Wochen Kroatien für eine 4-köpfige Familie. Das geht. Okay. Also damals war das so. Ja, die war trailerbar, du konntest sie, wir haben uns halt daran gewöhnt, dass die nur noch am Attersee rumkraucht oder irgendwie am Plattensee. Aber damals war das für eine Familie, also da war der Traum vom Boot in den 70er Jahren mit 31 Fuß, das war ja schon ein Kreuzer, ja, das war ja schon das Maximum. Also wir haben da heute so eine Denkkategorie, dass wir halt wirklich sagen, okay, das muss schon 37 Fuß sein. Und da fand ich witzig, neulich hat ein Hörer vom Podcast hat uns geschrieben und hat gesagt, untersucht doch mal den Mythos, weil wir untersuchen ja immer diese Segelmythen, untersucht doch mal den Mythos, ab 9 Meter fängt der Komfort an und ab 10 Meter endet er. Schöner Satz, ja. Ist genau so, weil irgendwo, also im Hafen kann es nicht groß genug, im Hafen kann es nicht klein genug sein, weil einfach alles gleich wieder teuer wird und auf See kann es nicht groß genug sein. Also Wir bewegen uns da in einem Gegensatz und das ist wie bei Microsoft und Intel, ja, der Speicher wird immer größer, der muss immer größer werden, aber wieso denn eigentlich, ja, auf dem Boot? Also wenn ich wirklich eine kroatische Küsten und Fahrt und zwischen den Inseln rumsause, hätte ich wahrscheinlich sogar eher die Tendenz, sowas zu machen.
Ich glaube, da ist in dem Punkt ist schon ein sehr starker Unterschied zwischen einem Charterurlaub im Sommer und Seglern, die jetzt von dem, was wir eigentlich heute hier die ganze Zeit gesprochen haben, jetzt auf eine lange Reise gehen, egal was für eine Reise auch immer das ist. Dass da ein wesentlicher Unterschied ist, weil im Charter, ich habe das selber beobachtet, unter 40 Fuß ist es ja kein Boot mehr. Ja? Also unter Anführungszeichen. Ja.
Naja, du musst aber schon irgendwie da auch die Interessen der Verscharterer sehen. Ja? Im Grunde genommen haben die Verscharterer eine clevere Geschichte gemacht. Sie haben eigentlich die Vertriebsarbeit für größere Boote in die Hände eines Skippers gelegt und haben gesagt, schau mal, du kannst jetzt für dich und deine Frau eine 37er ausleihen oder eine 34er, aber viel günstiger kommst du doch weg, wenn du eine 50er hast und wenn du auf die 50er alle deine Freunde und Familienmitglieder draufpackst oder eine 45er. Also die haben die Vertriebsarbeit clevererweise irgendwie nach außen verlagert auf die Skipper oder die Leute, die das machen wollen und dadurch natürlich ein Gefühl erzeugt, also ein richtiges Schiff fängt eigentlich erst bei 40 oder 45 Fuß an. Ja, das war aber niemals so. Kroatische Häfen, die in den 70er Jahren gebaut wurden, leiden heute wie italienische Häfen darunter, dass die Stege alle für 30 Fuß Schiffe gebaut sind oder 34er maximal und heute könnten sie alle 40er unterbringen, wenn sie es denn hätten.
Ja, ich kenne das Problem. Ja, ich kenne ja die kroatischen Häfen auch auswendig, also ich weiß, wie es ist. Aber es ist genau, das ist das, was ich vorher sagen wollte. Also es ist im Charterbetrieb auch, es spielt keine Rolle, jetzt rein finanziell betrachtet einmal, ob ich jetzt eine 37er nehmen oder eine 45er, natürlich kostet die 45er mehr, aber wenn der Einzelne, also man muss ja pro Kopf die Gesamtkosten für den Urlaub rechnen, ja, wenn ich den Gesamtkosten, was kostet mich die ganze Woche, ja, da spielt das kaum eine Rolle. Also ja, genau. Ich meine, das sind dann halt, ist dann ein 100er mehr, na gut, aber insgesamt kostet mich der ganze Urlaub 1.000 oder 1.500 Euro, das ist das wurscht. Ja. Da nehmen wir doch die größere, weil da haben wir mehr Platz und da ist alles größer und einfacher. Ja. Es liegt irgendwie fast auf der Hand. Ja.
Ja, nimm einfach mal, also ich hätte mir liebend gern mal die Brioni-Inseln angeschaut, tue es aber nicht, weil der Eintritt pro Boot berechnet wird und der liegt bei, müsste jetzt lügen, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut dieses Jahr, aber der ist so bei 200 Euro. Wenn ich Alleinsegler bin, mache ich das nicht. Ja. Für eine 40er oder 45er mit 4 bis 6 Leuten drauf, kein Thema. Ja, das mache ich, weil geteilt durch 6 ist es eigentlich halbwegs überschaubar noch. Ja, dann tut man das einfach. Also vieles an diesem Revier Kroatien ist mittlerweile auf diese, auch von den Nationalparks her, so ausgelegt, dass man sagt, naja, das ist jetzt für Charterer, aber der Einzelsegler, der kommt da ziemlich unter die Räder. Weil der wird einfach bei einer Ankergebühr von ja, sagen wir 80 Euro im Nationalpark in Millet, das machst halt nicht mehr. Ja. Ja. Machst du nicht mehr hin. Aber als mit einem 40er oder 45 ist es, ja, mei, machen wir.
Lass uns mal ein bisschen wieder auf den Punkt zurückkommen, weil wir plaudern da jetzt schon 1/4 Stunde lang. Und damit wir allen, die jetzt da im, ich sage mal, genau mit diesem Gedanken spielen, soll ich ein halbes Jahr wegfahren, wie mache ich das mit Job, wie mache ich das mit den ganzen Sachen und so weiter, hier ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine Starthilfe geben können, eine Gedankenhilfe. Können wir sozusagen ein Resümee aus dem Gespräch ziehen? Oder was wären deine, ich sage jetzt mal, 3 fundamentalen Dinge, sich zu beschäftigen, um zu einer Entscheidung zu kommen oder um es auch zu tun, nicht nur zu entscheiden, sondern es auch umzusetzen, was ja eh fast dasselbe ist.
Also Punkt 1, wenn ich das zusammenfassen müsste, jetzt wäre schon, also hab die finanzielle Seite im Griff, betrachte nicht nur die Zeit der Reise, sondern auch die Zeit danach. Kriegst du gleich wieder einen Job oder kannst du eine Vereinbarung treffen, dass dein Job auf dich wartet? Ist es, wenn das das richtige Modell für dich ist, wenn du also da jetzt vollkommen rausgehst, plane Übergangsfristen ein, setz dich also nicht selber unter Druck, dass du dann sofort, wenn du zurückkommst, das verleitet dir die Reise, eigentlich wieder einen Job haben musst, weil irgendwann so in den letzten 2 Monaten musst du dann anfangen, vom Boot aus zu arbeiten. Das ist nicht der Sinn der Sache. Also die finanzielle Seite auch über das hinaus bewegen, die Wahl des Reviers, haben wir darüber gesprochen. Das zweite, ja, die teure Küste und die günstige Küste, was eigentlich gar nicht so mit den Restaurantpreisen zusammenhängt, sondern kann ich buchteln oder muss in den Hafen, solche Dinge. Die Kosten daheim berücksichtigen, aber das haben wir jetzt gestriffen lang. Das Schiff, ich will nur darauf hinaus, dass es mehr Optionen gibt als das eigene 40-Fuß-Schiff.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja. Auf das genau. Hätte ich also selbst auch nicht gedacht. Ja.
Du kannst chartern und wenn du so einen kroatischen Küstenturn hast oder weißt, du willst an der Küste bleiben, dann kannst du auch mit was Kleinerem anfangen gebraucht. Ja. Also das geht auf alle Fälle und wenn man das erste Mal macht oder es könnte sogar für mich jetzt wieder ein reizvolles Projekt sein, eigentlich mal mit so einer 22er irgendwie rumfahren. Aber okay. Es gibt da viele Möglichkeiten. Es muss nicht, um Gottes Willen, wo kriege ich jetzt eine Yacht her, sondern ja, eben sich selber da irgendwie Gedanken machen, will ich mich näher mit dem Segeln beschäftigen oder suche ich nur ein Gefährt für meine Auszeit, das halt möglichst simpel sein muss und gut funktionieren muss und schon technisch nicht viel erwartet. Das muss man sich ja auch immer klar machen. Also was wird auf dem eigenen 37 oder 40 Fußschiff von mir eigentlich technisch verlangt und was auf einer S22 mit dem Außenborder, der nicht kaputt geht, wenn er halbwegs gut gewartet ist. Ja, das, also keep it simple ist dann eine Regel. Ja, und das ist, visualisiere dir, was da von dir gefordert wird. Ja, der Sixpack in griechischen Häfen schleppen, dich mit Hafenmeistern, die dich nicht mögen, rumschlagen und sagen, hau ab, du hast dir nichts verloren oder der Hafen ist voll. Also nicht nur die angenehmen Seiten dieser Reise, sich da sagen, oh, das wird super, sondern sich eigentlich auch hinsetzen und sich klar machen, okay, was wird da von mir gefordert jetzt eigentlich, wenn ich das mache? Wie sieht der Alltag dort aus? Also sich klar visualisieren. Und da muss man gar nicht über die Stürme nachdenken, weil da, ich würde immer sagen, da wächst man irgendwie rein, diese Sache. Das ist irgendwie so wie Gezeitensegeln, ja. Das kannst du 100-mal im Kurs belegen und deinen Yachtmeister machen, aber wenn du es 2 Jahre ja nicht machst, ist es wieder weg. Und dann fährst du einmal durch Gibraltar durch und dann merkst du schon, was Gezeiten sind. Ja. Da wächst dann schon rein.
Oh mein Gott, Gibraltar, ja.
Ja, naja, es ist so. Also ich habe vielleicht die größte Erfahrung, du baust einfach 3-mal Bockmist und dann weißt du, was Gezeiten sind. Ja? Wenn dein Kiel über den Grund schleift, dann weißt du es irgendwie um Mitternacht. Jetzt hast du Schmarrn gebaut, ja? Und einfach nicht nachgerechnet, wie der Wasserstand um Mitternacht ist. Also man wächst da in vieles rein. Nicht zu viel mit Scheinen rummachen, eher segeln. Raus aus dem Hafen. Also man braucht einen Schein und das ist eigentlich dann gut. Und wenn man Lust hat, im Winter gern einen zweiten, aber also segeln lernt man nicht in der Schulbank, sondern das lernt man eigentlich.
Ja, ja, also das kann ich auch unterstreichen. Also das ist, also ich bin schon der Meinung, dass eine gute, solide Ausbildung wichtig ist, dass man einfach das Grundhandwerk beherrscht, weil man sich dann in manchen schwierigen Situationen eher zu helfen weiß oder sich erinnert, ah, da war dieses oder jenes, ja. Aber an sich das Sammeln von Scheinen macht einen da nicht besser. Ja, das lernt man dann eben gerade auf seiner Reise, kommt man in so viele Situationen. Ja, Thomas, ich danke dir für das Gespräch. Es war super spannend und ich glaube, ich könnte jetzt noch 2-3 Stunden hier weiter plaudern, aber dann muss ich aus dem Podcast mehrere Teile nehmen. Ja? Auf mehrere Teile aufteilen, meine ich. Ja. Ja. Bei Gibraltar, da läutet bei mir nur eins. Ich habe nämlich jetzt, ich war am vergangenen Wochenende wieder in Kroatien und das letzte auch und habe dein Hörbuch gehört zum Thema Orcas. Und wenn ich Gibraltar höre, dann geht bei mir was ganz anderes auf als die Gezeiten. Mhm. Aber das Thema, das lassen wir. gutes Buch, kann ich auch nur allen empfehlen, zu lesen oder zu hören. Ich habe es im Auto beim Fahren gehört.
Ja, klar. Ja. Freut mich.
Danke fürs Gespräch. Und war super interessant und vielleicht kommen wir ja wieder mal zu einem Thema zusammen, zu einem anderen.
Ja, sehr gerne. Wo willst du jetzt eigentlich deine Auszeit machen? Wo planst du die? Das ist meine letzte Frage.
Ja, gerne. Ich starte in Kroatien natürlich, weil da habe ich mein Boot und mein Projekt heißt, also der Marketingtitel davon ist, heißt vom Mittelmeer bis zum Packeis. Genau, das habe ich auch vor.
Du bist außenrum, also...
Das heißt, ich fahre genau durchs Mittelmeer hinaus und dann nach Norden bis also Spitzbergen und dort hinauf sozusagen und dann wieder zurück Richtung Island und so weiter. Aber das Retour ist noch, also Island habe ich noch am Plan, was dann passiert. Keine Ahnung, was dann für eine Jahreszeit ist. Ja. Mhm. Aber ja, das ist der Plan. Mhm. Und dabei muss ich natürlich auch bei Gibraltar vorbei.
Freilich. Nee, aber es ist eine tolle Tour. Also ich will auch in 2 Jahren, ich heule so Irland hinterher, ich will das auch wieder machen. Und ich habe ja auch ein Buch geschrieben über diese Reise entlang der europäischen Westküste da bis Südengland. Das fand ich einfach klasse. Diese europäische Küste, die ist noch eine ganz andere Schuhnummer als jetzt irgendwie, selbst wenn man viel in Sizilien oder Kreta unterwegs war. Aber das ist nochmal richtig was anderes. Ja,
es aber ist was anderes, ja, genau.
Da drücke ich dir ganz fest die Daumen und das ist eine tolle Nummer. Okay, dann sagen wir einfach Servus.
Macht's Servus, gut. Danke.
Genau. Und bis bald.
Vier Tagen, ja.
Okay, ciao.
Ja. Das war's nun von Thomas und mir zum Thema Langfahrt oder Vorbereitung darauf. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Im Zuge dessen möchte ich auch auf meinen YouTube-Channel verweisen, wo ich auch bereits die erste Folge von meiner Reise veröffentlicht habe, wo es von Kroatien nach Sardinien geht. Der Link zum Channel ist unten in den Shownotes dabei. Ihr könnt natürlich auch gerne mir auf Instagram folgen unter Bernhard Zähler, wo ich immer wieder ein paar Dinge, ein paar Stories poste zum Thema Segeln. Und wer mit mir in Kontakt treten möchte, schickt mir einfach ein E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Das ist am allereinfachsten. Manche von euch schreiben mir auch immer wieder am Facebook Messenger. Ich muss gestehen, ich schaue da nur sehr selten rein. Also wenn es wichtig ist, bitte per E-Mail, weil die E-Mails, die checke ich eigentlich regelmäßig, das trage ich auch am Handy mit meinem Facebook-Messenger, schaue ich eher selten vorbei. Ja, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, spendenlos zu werden. Ich habe da einen PayPal-Account und unter paypal.me/bhsailor könnt ihr mir auch einen Kaffee spendieren. Der Link dazu ist ebenfalls unten in den Shownotes. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertel.